Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 14.03.2007 ist Werner Levin. Liebe Hörerinnen und Hörer, immer am ersten Donnerstag und Mitte des Monats für Sie die Esperanto-Welle über NB Radio Treff 88,0. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0. Wir sind die Redaktionsgruppe Esperanto-Welle aus Neubrandenburg und wir sind mit unserer Mittwochssendung heute wieder für Sie da. Im Studio sind heute Werner Pfennig, René Philipp und Werner Levin. Und wir wollen heute über ein relativ neues Buch aus dem Bereich der Interlinguistik sprechen. Rana, du hast dieses Buch ausgesucht und ich weiß, es ist der Autor ist Detlef Blanke und ich weiß, dass Detlef eigentlich schon sehr viele Sachen veröffentlicht hat. Weshalb nun noch dieses Buch hier?
Naja, es ist deswegen so interessant, weil in der gesamten Welt sich die Wissenschaftler sehr intensiv mit diesen Themen der Interlinguistik, das heißt also die Beschäftigung mit Plansprachen, also die Wissenschaftler sind immer intensiv dabei und in den letzten Jahren hat es zugenommen, darüber wissenschaftliche Abhandlungen zu schreiben. Der Dr. Blanke, der auch an der Humboldt-Uni gelehrt hat oder lehrt, hat jetzt wieder ein Buch geschrieben, das heißt Interlinguistische Beiträge zum Wesen und zur Funktion internationaler Plansprachen. Und das ist in Frankfurt am Main, also in einer Kombination herausgegeben, Frankfurt am Main, in Berlin, in Bern, Brüssel, in New York, Oxford und Wien. Das ist also der europäische Verlag der Wissenschaften. Und wir werden dann noch sagen, wie man das bestellen kann. Es ist interessant, dass besonders in Europa diese Bücher herausgegeben werden, aber auch in den USA und auch in Japan, auch in Russland und in ganz anderen Staaten, die nicht so eine dominierende Rolle spielen, zum Beispiel im fernen Osten, im mittleren Osten, gibt es ja viele neue Staaten, viele neue Völker, die zum Teil aus der Sowjetunion hervorgegangen sind und die besinnen sich jetzt wieder auf das Problem Sprache. So, aber wir wollen ja über dieses Buch reden.
Über dieses Buch, du hast gerade erwähnt, das ist der Europäische Verlag der Wissenschaften. Ich habe mir das Buch mir selber gekauft, weil ich es auch so interessant fand. Und das ist hier, der Verlag heißt hier Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften. Hast du davon schon mal was gehört? Ist das ein berühmter oder?
Das ist ein ganz berühmter Verlag.
Das ist ein privater Verlag, ne?
Das ist, ja.
Nicht von irgendeiner großen Zeitung oder
Nein, nicht von einer Zeitung. Es ist ein Verlag, in dem Wissenschaftler ihre Bücher herausgeben. Und der hat schon sein Renommee in der ganzen Welt. Also da kannst du ohne Sorge sein und auch unsere Zuhörer. Das ist schon dort, wo was hingehört. Das Buch übrigens ist in Esperanto und in Deutsch herausgegeben worden. Der Titel ist ja Deutsch, aber es sind auch beide dort in Esperanto. Ja. Das ist kein Problem. Wichtig ist das dabei für die Wissenschaft. Die muss natürlich in Deutsch sprechen oder in Esperanto. Das Problem ist ja für viele, die denken, alles was mit Wissenschaft zu tun hat, muss ja unbedingt in Englisch herausgegeben werden. Aber wenn hier die Wissenschaft zu arrogant ist und sagt, also wenn ihr was von uns wollt, müsst ihr schon in Englisch verlegen, die irren sich. Wer also Übersicht haben will, muss sich damit, also auch mit anderen Sprachen beschäftigen.
Ja, dann habe ich in diesem Buch auch gelesen, Detlef Blanke als Autor, herausgegeben von Sabine Fiedler. Die, den Namen kennen wir ja schon und ich kenne den Namen auch. Ich weiß auch, wo sie arbeitet. Aber was hat nun ein Herausgeber eigentlich mit dem Buch zu tun? Ich weiß jetzt nicht so genau, was der machen muss. Hat er nun alles zusammengetragen oder hat er nur die ganze Herausgabe organisiert? Weißt du das?
Ja, so genau weiß ich das mit den ökonomischen Dingen auch nicht. Aber der Herausgeber ist derjenige, der die Idee hat, ein Buch zu schaffen, ein Buch herauszugeben und an Wissenschaftler herantritt und sagt, ich brauche, habe folgende Idee, könnten Sie zu diesen Themen, die in dieses Buch hinein sollen, etwas schreiben oder ist schon was da? Und dieser Herausgeber wird sich dann mit den entsprechenden Fachleuten in Verbindung setzen und das ist in diesem Falle die Dr. Fiedler, Frau Dr. Fiedler, die aus Leipzig kommt. Und eben auch zu diesen Themen schon etliches verlegt hat.
Ja, ich habe mal auf der Rückseite des Buches einen Satz gefunden, da steht dann eben Sabine Fiedler, geboren 1957, promovierte 1986 auf dem Gebiet der englischen Sprachwissenschaft und habilitierte 1999 mit einer Arbeit zur Phraseologie der Plansprachen. Da ist sie also auch schon wieder, die Plansprache.
Ja,
ne? Ja, also sie hat auf dem Gebiet also auch promoviert.
Ja, sie hat studiert, also Anglistik und sicherlich auch da wissenschaftlich etwas vollbracht. Aber eines ihrer weiteren Gebiete ist dann die Interlinguistik, Plansprachen. Und sie hat was zum Satzbau, zur Phraseologie gesagt oder geschrieben, ihre Doktorarbeit geschrieben. Das ist also die Sabine Fiedler und die kennt den Dr. Blanke und so ist es sicherlich zustande gekommen. Nun ist ja die Wissenschaft, das ist ja kein Buch, das Esperanto propagiert, sondern oder die Interlinguistik ist ja nicht dazu da, Esperanto zu hervorzuheben, zu propagieren, sondern die Wissenschaft hat sich selbst die Aufgabe gestellt, ganz nüchtern und sachlich diese Dinge zu beleuchten und auch verschiedene Projekte anzuschauen sich und zu beurteilen, wie ist das und das ist also die Aufgabe der Wissenschaft. Die Polemik, die Diskussion, das machen dann die Politologen, das macht dann auch die Esperanto-Bewegung, aber nur im geringen Falle. Und alle, die mit der Politik zusammenhängen,
ja.
Mit der Sprachpolitik in der EU, mit der Sprachpolitik international überhaupt, die sollten sich also durchaus mit diesen Büchern beschäftigen.
Ja, ich habe hier auch mal auf der Umschlagseite gelesen, dieses Buch enthält 14 Aufsätze über internationale Plansprachen, sogenannte Universalsprachen, Welthilfssprachen und Kunstsprachen und skizziert die gegenwärtig wichtigen in ihrer aktuellen Rolle als Kommunikationsmittel, neben Esperanto vor allem Ido und Interlingua. Naja, das sagt auch nochmal ganz kurz, was das Buch eigentlich will. Ne?
Ja, ganz will genau.
Über dieses Gebiet informieren und zwar auf wissenschaftlicher Grundlage. Dann weiter wird hier gesagt, das Buch führt ein in den Gegenstand der Interlinguistik, also erläutert das, was das zu verstehen ist, zeigt die Wege zur entsprechenden Fachliteratur auf und behandelt die Rolle von Plansprachen im Werk von Wilhelm Oswald, Eugen Wüster und Ernst Beermann. Na, das sind sicher auch ganz bekannte, wollen wir sagen, Interlinguistiker, die vielleicht damals noch gar nicht unter dem Namen liefen. Ne?
Nein. Die Wissenschaft ist relativ jung.
Ja.
Und die du eben nanntest, Eugen Wüster und wie sie heißen, das waren natürlich Wissenschaftskapazitäten, die nicht unbedingt dem Esperanto zugetan waren, aber die Esperanto kannten und festgestellt haben, das ist eine tolle Sache. Und diesejenigen sind sozusagen die Klassiker der Interlinguistik, der modernen Interlinguistik. Und diese haben sicherlich auch eine Menge schon vollbracht. Ich weiß jetzt im Kopf nicht, wie viele Bücher, denn heute muss man ja, wenn man etwas sagen will und gesagt hat, muss das ja niedergeschrieben werden, muss das ausgewertet oder auswertbar sein. Und das wird unter anderem dieser Dr. Blanke in seinem Buch dann mit einbezogen haben.
Liebe Hörer und Hörerinnen, jetzt gibt es erstmal eine kleine musikalische Pause mit der CD Povus esti simple von der Gruppe Persone. Der Titel heißt so viel wie Es könnte so leicht sein. Der Titel heißt genauso. Also los. Yeah.
Werner, du hast ja dieses Buch von Dr. Blanke auch gelesen und hast es...
Ja, was machen?
Und hast es durchgelesen. Und da würde ich dich gerne mal fragen, um der Hörer wegen, um unserer Zuhörer wegen, wer ist eigentlich Dr. Blanke? Wo kommt er her? Was hat er bisher gemacht? Und welche Verdienste eventuell hat er auf wissenschaftlichem Gebiet?
Oh, das waren ja drei Fragen, aber das habe ich schon.
Ja.
Also, auf dem Buch steht erstmal ganz kurz drauf, dass Detlef Blanke 1941 geboren wurde. Er ist wohl in heute in Schleswig-Holstein geboren und dann nach Mecklenburg gekommen. Er hat dann in Mecklenburg auch studiert und promoviert, 1976 dann schon in Berlin promoviert. Es war eigentlich so, dass er schon 1957 im Selbststudium Esperanto erlernt hat und wenig später begonnen hat, auch Vorträge zu halten über eine Sprache, von der wir damals sagten, sie ist von Hitler und Stalin, sind ihre Anhänger verfolgt worden. Und bis in die 60er Jahre war sie eigentlich in der DDR nicht erwünscht oder nicht zugelassen. Und er hat sich aber mit dieser Sprache ausführlich befasst und ist ein richtiger Experte geworden. Und er hat zum Beispiel 1964 das erste Seminar, ein interlinguistisches Seminar an einer Universität der DDR gehalten. Das war schon eine sozusagen für Deutschland oder für
das war sehr mutig und auch ja. Denn es war ja noch verboten.
Das war ja noch verboten. Und er ist dann aber nachher 1968 Leiter der Abteilung Esperanto im Bundessekretariat des Kulturbundes geworden. Das ist schon eine Position, aufgrund seiner Kenntnisse und seines Studiums hat er also diese Position erreicht. Und ich möchte dazu mal sagen, mir ist es beim Lesen dieser Einleitung oder zum Geleit, was Frau Fiedler hier geschrieben hat, erst so richtig bewusst geworden, welche Bedeutung eigentlich der Detlef, den wir ja auch persönlich kennen, für das Esperanto damals in Deutschland und in der DDR hatte und überhaupt für die Zusammenhang wissenschaftliche Untersuchungen zu dieser Plansprache Esperanto. Ja. Denn er hat in dieser Zeit von 1968 bis 1985 es geschafft, dass von einer sozusagen nicht erlaubten oder auch verbotenen Plansprache in der DDR ein wissenschaftlich untermauertes Plansprachenprojekt geworden ist. Also eigentlich ist es nicht geworden, es war ja eigentlich eins. Er hat es bloß so ausführlich und wissenschaftlich behandelt, dass die Leute gar nicht mehr darum hinkonnten, das anzuerkennen als wissenschaftlich, als Plansprachenprojekt. Und er hat auch 1985 das erste Standardwerk der Interlinguistik herausgegeben, nämlich das Buch hieß Internationale Plansprachen, eine Einführung. Das hatten wir damals in der DDR auch alle gekauft. Es war für uns natürlich auch viel zu wissenschaftlich, aber es gab ja wichtige Informationen, die wir solchen Büchern entnehmen konnten. Ne?
Das ist ja die Argumentation für Esperanto sehr wichtig, dass man nicht nur sagt, wir haben hier ein kleines Esperanto-Volk in Deutschland, in der DDR und in der Welt und die sind begeistert und die sind alle für den Frieden und für die Verständigung, sondern man muss ja, wenn man seriös diskutieren will, auch den wissenschaftlichen, sprachwissenschaftlichen Überbau kennen, ja auch philosophischen zum Teil. Und das hat er, dieser Dr. Blanke, schon geschafft, besagterweise vor dem, also Esperanto war wirklich verboten durch ein Dekret, durch ein Gesetz, und eigenartigerweise 65 wurden wir wieder zugelassen, aber nicht durch ein neues Gesetz, das also das alte außer Kraft gesetzt hat, sondern durch einen Geheimbeschluss des ZK, der SED, an den kamen wir erst nach der Wende heran, und der besagte etwas ganz anderes, aber die Esperanto-Bewegung, die damals schon eben sehr unruhig wurde, weil in den Ländern ringsherum alles ganz gut lief und nur in der DDR nicht, da hat man das dann so ein bisschen zugelassen, und er hat das beim Schoppe gepackt und hat gesagt, wir müssen natürlich die Bewegung aufbauen, Kurse und Seminare und Reisen und alles, was dazugehört, aber wir müssen auch an die Sprachwissenschaftler heran. Und er hat dann im Laufe seiner Amtszeit sozusagen als hauptamtlicher Sekretär, wir hatten ja ein richtiges großes Esperanto-Büro in Berlin, in der Leipziger Straße oder Charlottenstraße, dort an der Grenze, und da hat er also diese beiden Zweige, die dazugehören, also Wissenschaft und Bewegung, Esperanto-Bewegung, wirklich mit Impulsen versehen, die bis dahin unbekannt war. Wir wollen jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Man muss sich bitte Folgendes vorstellen, liebe Hörer. Seit 1933 wurde Esperanto im Dritten Reich verboten, von Anfang an. Und bis 1965, das sind über 30 Jahre, da passiert so einiges mit diesen Menschen. Viele resignieren, viele sterben natürlich auch weg aufgrund ihres Alters. Das war auch ein Krieg. So viele im Kriege geblieben, als junge Menschen. Und nun musste man aus diesen Überresten, ich sage das jetzt ohne negativen Beigeschmack, aus diesen Resten der Esperanto-Bewegung etwas Neues schaffen. Und wenn Menschen 30 Jahre und mehr in der Illegalität sich befinden, fangen sie an, gewisse Gewohnheiten zu pflegen, die nachher, wenn man zugelassen ist, dann komisch aussehen. Aber das wäre vielleicht mal ein Thema für was anderes. Aber das zu diesem Dr. Blanke. Der hat also das mit ganz einfachen volkstümlichen Worten gesagt, dass Esperanto von einer verachteten, abgelehnten, als feindlich eingestuften Bewegung und Idee zur salonfähigen, zu einem wissenschaftlichen Objekt gemacht. Und er hat einen großen Kreis maßgeblicher Wissenschaftler um sich gesammelt, wenn ich das mal so sagen darf, oder für sich begeistert oder für diese Idee, die wissenschaftliche Beschäftigung mit Esperanto und Esperantologie. Und da gab es dann in der DDR bis zum Ende der DDR in jedem Jahr in Bazaro, da waren die unsere volkstümlichen Seminare, sondern hier an der Ostsee in Ahrenshoop, in einem schönen Hotel, jedes Jahr ein interlinguistisches Seminar mit den Kapazitäten, die wir damals hatten in der DDR. Und er hat dann aus dem Ausland, aus dem westlichen und östlichen Ausland, die Kapazitäten, die bekannt waren, zu diesen Seminaren eingeladen und wo sich dann diese Wissenschaftler ausgetauscht haben.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir könnten noch, die Minuten über Detlef Blanke sprechen, was er noch alles organisiert und in welchen Gremien er noch Mitglied ist und was er alles getan hat. Aber das war erstmal genug und wir sehen jetzt mal wieder eine kleine Erholungspause vor mit etwas Musik.
Ja, wir machen jetzt eine kleine Musik und zwar von der Gruppe Persone Mondo Aumi Welt oder ich.
Ja.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Esperanto-Welle aus Neubrandenburg, aus dem Studio 1 von MB Radio Treff 88,0. Und wir sind gerade dabei, ein für uns, für den Esperanto-Verein, doch relativ bedeutendes Buch, nämlich interlinguistische Beiträge von Detlef Blanke, so ein bisschen zu besprechen. Nach der Vorstellung des Buches und des Autors kommen wir mal ein bisschen zum Inhalt, Werner. was ist denn in diesem Buch so alles drin? Du kannst mal vielleicht anfangen, so ein bisschen in der Gliederung zu blättern.
Ja, wir gehen einfach dieses Buch mal durch. Im Übrigen können wir den interessierten Hörern sagen, unter www.esperanto.de, da gibt es einen Bücherdienst. Und innerhalb dieses Bücherdienstes kann man dieses Buch sich angucken und auch eben bestellen. Und das ist also sehr reizvoll. Und sollte in die Hand eines jeden Neubrandenburgers eines Tages gelangen.
Oh, und das möchte ich übertreiben.
Diejenigen, die das Buch dann haben, können absolut fachlich mitreden überall. So, wir wollen was zum Inhalt des Buches sagen. Oder es ist vorstellen, wir werden ja nur einige wenige Auszüge oder nur Andeutungen machen. Natürlich zuerst steht das Thema Interlinguistik und Plansprachen. Der Rainer hat ja schon in seiner Einführung gesagt, dass es für das Thema Plansprachen oder internationale Sprachen auch das Wort Kunstsprache, Hilfssprache oder wie auch immer verschiedene Bezeichnungen gibt. Die stammen aus ganz alter Zeit. Hilfssprache wird im Deutschen immer missdeutet als eine etwas unvollkommene, nicht ganz korrekte Sprache.
Obwohl wir auch Hilfsorganisationen haben, die eigentlich wichtig sind.
Die wichtig sind. Hilfsorganisationen sind zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz oder die Polizei. Ja. Und alle diese Dinge sind auch Hilfsorganisationen. Also helfend im Sinne von helfend und nicht von minderwertig. So, also die Wissenschaft spricht, wenn es zu diesem Thema etwas zu sagen gibt, immer nur von Plansprachen. Plansprachen sind diejenigen Sprachen, die durch eine bewusste Sprachenplanung entstanden sind. Es gibt ja da nicht nur Esperanto, sondern auch andere, zu denen wir später kommen. Der Terminus Interlinguistik ist also wesentlich breiter als das Termini Plansprache, sondern die Interlinguistik vergleicht alle möglichen Sprachen, die ja eine vergleichende Sprachwissenschaft. Und eines dieser Unterthemen, die ist erst dann Interlinguistik, der ist dann erst die Plansprache. Und ein Spezialgebiet der Plansprachen ist dann die Esperantologie, also die Wissenschaft zum Esperanto, die sich also mit dem Sprachmaterial beschäftigt. Soweit erst einmal, wir wollen Sie nicht so sehr mit diesen Dingen plagen, aber man muss, wenn man darüber redet, das wissen. Also die wissenschaftliche Bezeichnung, zum Beispiel wenn man über Esperanto spricht, ist Plansprache. Die Esperanto-Bewegung, wir selber sagen nicht Plansprache so sehr, sondern wir nennen das internationale Sprache, weil sie eben eine Sprache ist, die nicht aus einer Nation kommt. Ein weiteres Thema in diesem Buch ist zum Beispiel die alten Sprachen und das Problem einer Welthilfssprache. Da sind wir wieder bei diesem Thema der Termini. Welthilfssprache, das ist also aus der Zeit vor über 100 Jahren, hat man also versucht, ein Termini zu schaffen zu einer Sprache, die nun die Welt betrifft und die Verständigung unterstützt, die aber nicht aus einem Volk kommt. Mhm. Aber auch das ist inzwischen veraltet. Und eines dieser Welthilfssprachen war zum Beispiel über 1000 Jahre und ist zum Teil auch heute noch, ist das Latein. Das Latein ist eine typische internationale Sprache. Sie kam nämlich nicht aus einem Volk. Es gab also kein Volk, was sagt, wir sind Latein, Großmacht Latein und jetzt werden wir die Welt beherrschen. Nein, dieses Latein des frühen Mittelalters, also von etwa 300 bis heute, ist eben eine Sprache, die neutral ist, die nicht aus einem Volk kommt und der Wissenschaft über Jahrhunderte zur Verfügung gestanden hat.
Vielleicht kann ich mal den ersten Satz hier mal zitieren aus dem Buch, was er hier über Latein schreibt. Die gewaltige politische Macht damals, die die Römer sich erobert hatten, die sorgte für die Verbreitung des Lateins in großen Gebieten Süd- und Westeuropas, Vorderasiens und Nordafrikas. Und die Sprache der Eroberer verdrängte damals weitgehend die einheimischen Sprachen und wurde somit zu einem relativ einheitlichen Kommunikationsmittel in den römischen Kolonien. Das ist eigentlich der wesentliche Ursache für die damalige, wollen wir sagen, Hilfssprache oder internationale Sprache in diesem Gebiet.
Das muss man natürlich fairerweise erst einmal sagen. Ja. Die Römer haben also etwa 300 vor Christi Geburt angefangen und etwa bis 300, 500 nach Christi Geburt, sagen wir mal so ganz grob, die Ansiedlung dieser Zeit. Und die haben natürlich dieses Vulgärlatein, nicht das Latein, was wir heute als Latein bezeichnen, sondern eine ähnliche Sprache, dann verwendet im gesamten Römischen Reich, also in Nordafrika, in Asien und natürlich auch in Westeuropa. Sie haben dann Pech gehabt mit den Germanen, die wollten nicht so recht. So, aber diese Sprache ist dann geblieben in den Ländern Westeuropas, die wir heute romanische Sprachen nennen. Das sind also praktisch Dialekte. Damals gab es ja noch kein Westfernsehen und nichts und Radio gab es nicht. Deswegen zerfiel das relativ schnell in verschiedene Dialekte. Und diese werden heute noch gesprochen und die nennen wir Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch und eben auch kleinere Sprachen wie Rumänisch. Das ist auch eine romanische Sprache. Das sind also Überbleibsel aus dem Römischen Reich. In Afrika, da wo die Römer auch waren, da hat sich das nicht so gehalten. Auch nicht in Asien, denn die damalige, was heute Türkei ist und so weiter und auch Israel, die sprechen ja dann entweder das Neuhebräisch, dazu kommen wir vielleicht noch. Aber die echten romanischen Sprachen sind in Europa geblieben, die Dialekte des alten Vulgärlateins. Aber später hat dann die Wissenschaft ein altes Latein eingefroren. Das hat sich nicht verändert, weil man das schriftlich niedergelegt hatte. Und dieses Urlatein, ich sag mal Latein, ist dann geblieben und wird heute noch in der katholischen Kirche praktiziert zu einem Teil. In jedem Falle in der Wissenschaft, in der Nomenklatur der Wissenschaft, damit man weiß, welche Pflanze, welches Tier, wie heißt und von wem, mit wem verwandt ist und so weiter. Das war so ganz wichtig. Und übrigens, als der Papst neulich starb, da wurde diskutiert, warum die katholische Kirche immer noch Latein oder am Latein festhält als offizielle Amtssprache. Denn sie sprechen ja sehr viel Italienisch im Vatikan, weil das ja mitten in Rom ist. Und da sagte man dann, ja, wir müssen am Latein festhalten. Wenn wir das nicht täten, könnten wir unsere Urväter nicht mehr im Original lesen.
Ja, ja.
Die vielen, vielen Wissenschaftler, sie müssen sich das mal vorstellen, was für eine Unmenge von Büchern nur in Latein geschrieben wurde. Nicht nur religiöse, Sie müssen nicht denken, dass da ein frommes Buch nur geschrieben wurde, war gut, sondern alles, was Wissenschaft, die gesamte Breite der bekannten Wissenschaft und die philosophischen Werke und alles, was dazugehört, wurde in Latein geschrieben. Und wenn man davon weggeht, kann man nicht mehr die Urväter und das Original lesen. Und deswegen wird zum Beispiel die katholische Kirche noch daran festhalten. Aber das zu den internationalen Sprachen, das ist also eine hochinteressante Sache mit dem Latein.
Ja. Dieses Latein ist dann ja nachher langsam Zug um Zug zurückgedrängt worden, als die einzelnen kleinen Völker und Nationen stärker wurden und sich selber selbstbewusster wurden. Ne?
Ja.
Sie haben ihre eigenen Dialekte zu eigenen Sprachen entwickelt.
Ja, das ist vor 500 Jahren, setzt das spätestens ein.
Und das ist natürlich auch, sind dann die Nationalsprachen entstanden. Und inzwischen ist es wieder so weit, dass wir eine musikalische Pause gebraucht
haben. Ich wollte aber nur noch sagen, damit wir das abgeschlossen haben. Man muss aber sagen, dass das Vulgärlatein, also das Latein des Römischen Reiches, nicht von allen Menschen ganz natürlich gesprochen worden ist, sondern das war die Herrschaftssprache. Also die geborenen Römer und die Herrscher haben das gekonnt und natürlich die Wissenschaft und die Kirche. Aber das Volk, die Völker, das war ja ein Völkergemisch, die haben das nicht gesprochen. Das war also nicht so eine breite Sache, die von, also eine, das war nur eine Herrschaftssprache. Das nur noch am Rande.
Ja.
Und jetzt die Musik.
Jetzt die Musik, Titel Nummer 3, Transparent, jenseits vom Fluss oder so ähnlich.
Bach.
Thank you.
Ja, hier ist die Esperanto-Welle und wir sprechen über das Buch Interlinguistische Beiträge und sind hier zu einzelnen Punkten, haben wir mal ein bisschen ausgeholt, zu anderen, die anderen müssen weglassen. Wir sind mit dem Gegenstand der Interlinguistik fertig und auch das mit den alten Sprachen, mit dem Latein. Jetzt gibt es bedeutend ausgeprägtere Nationalsprachen in Europa. Und wie kommt es nun dazu, dass sich irgendjemand oder viele Leute ausgedacht oder versucht haben, wieder eine Sprache für alle, für gemeinsam für alle zu schaffen?
Ja, das ist eigentlich ein langer Prozess. Aber du sprichst jetzt über die Zeit, die etwa vor 150 Jahren war, eine Aufbruchszeit in Europa, die Aufklärung. Man löste sich von den alten Fesseln des Feudalismus. Wir sind ja also noch philosophisch DDR erzogen. Also der Föderalismus verabschiedete sich endgültig und eine neue bürgerliche Klasse übernahm das Regime, das maßgebliche zumindest. Und aus diesem Grunde wurde eine neue Entwicklung eingeleitet. Es wurde die Eisenbahn entwickelt und gebaut und so weiter. Menschenmassen konnten endlich verreisen. Nicht nur der König auf dem Pferd, sondern ganze Völkerschaften setzten sich dort in Bewegung. Und da merkten dann diese großen Völker und auch die kleinen, dass es nicht mehr ausreicht, nur eine Sprache zu haben. Und man musste dann die Sprache der Nachbarn lernen. Das hat man auch gemacht, aber eben nicht so breit, massenmäßig. Und dann kamen eben die klugen Leute auf die Idee und sagten, wir müssen eine, sagen wir mal, eine Weltsprache haben, eine universelle Sprache. Die Philosophen nannten das universelle Sprache. Und haben auch die Bedingungen gleich von Anfang an aufgestellt. Die universelle Sprache für alle Menschen der Welt darf nicht aus einem Volk kommen. Weil es sonst koloniale Bestrebungen gibt, imperiale Bestrebungen. Und die Sprache oder das Volk, aus dem dann die Sprache kommt, die unterdrücken alle anderen Völker kulturell, politisch und auch wirtschaftlich. Das hat alles miteinander verknüpft. So. Und deswegen wurde von Anfang an versucht, eine sogenannte universelle Sprache zu schaffen. Und schon vor vielen hundert Jahren hat Comenius die Bedingungen aufgestellt dieser universellen Sprache. Und die wurden dann realisiert. Die erste, die bekannt wurde in Europa in diesem Falle, das war das Volapük. Die erste internationale Sprache, die eine Massenbewegung war. So um 1880 rum. Und Dr. Schleyer hatte das gemacht. Aber man stellte fest, sie war zu, in diesem Falle sage ich mal im negativen Sinne, zu künstlich, zu steril. Man konnte die Worte nicht verstehen von ihrem Inhalt her. Und deswegen gab es andere Ideen, die sagten, auf der Erfahrung dieses misslungenen Volapüks, das übrigens sehr erfolgreich war zunächst, aber man konnte es nicht sprechen, man konnte sich die Vokabeln nicht merken.
Ja, es hatte also der Gedanke hatte also Zulauf.
Der hatte sofort Zulauf, weil die Idee war ja da. Bloß das Material war nicht ausreichend. Und dann gab es zum Beispiel Ideen, wir müssen latinide Plansprachen schaffen, die auf der Grundlage der lateinischen Sprachen ist, oder die Basis, die lateinischen Sprachen sein möge. Und das hatte einen ganz großen Erfolg. Erstens deswegen, weil das Wortmaterial, was in diese Sprachen kam, es waren ja immer noch Sprachen, das war verständlich. Und da war also das Esperanto tatsächlich. Der Samenhof hat also das verarbeitet und gesagt, oder sich gesagt, wenn ich eine Sprache entwickeln will, muss das Material verständlich sein. Ich darf also nicht neue Worte künstlich schaffen, sondern ich muss mich umschauen in der belebten Welt, in diesem Falle in ganz Europa, und mal gucken, wie sind die Sprachen verwandt. Und das hat er auch recht wunderbar gemacht. Man muss immer sagen, der Samenhof hat nur initiiert. Der Samenhof hat das Esperanto entwickelt, hat es durchstrukturiert, hat die Linie festgelegt, so ist die Sprache zu entwickeln, und hat sich dann zurückgezogen und hat gesagt, ich bin hier kein Sprachenpapst, jetzt habt ihr die Verantwortung, ihr die Bewegung, diese Sprache weiterzuentwickeln, denn eine Sprache lebt ja und sie muss ständig erneuert werden, ständig bearbeitet werden. Und das Esperanto hatte also großen Erfolg. Nun gab es aber noch Gegenbewegungen.
Ja, ich möchte noch mal zu dieser Ausführung mal ganz kurz ergänzen, was Samenhof mal selber dazu geschrieben hat. Ich weiß sehr gut, sagt er, dass das Werk eines einzelnen Menschen nicht fehlerfrei sein kann. Daher habe ich meine Sprache noch nicht die endgültige Form gegeben. Ich sage nicht, hier ist die vollständig geschaffene und fertige Sprache. So möchte ich es, so soll es sein und so möge es auch bleiben. alles, was verbessert werden kann, möge durch den Rat der Welt verbessert werden. Ich will nicht der Schöpfer sein, sondern nur ihr Initiator. So hat er mal
ganz genau formuliert. Und das war eine ganz weise Entscheidung,
ja.
Denn es gab andere Sprachen, Projekte, ich sag mal jetzt bewusst Projekte, die auch versucht wurden, aber da wollte dieser Erfinder, sage ich mal, immer der Chef dieser Sprache bleiben, als ob er tausende Jahre leben wollte. Und das geht natürlich nicht gut. Ich muss das immer in ein Kollektiv übergeben, in ein Sprachkomitee oder in die Bewegung, wie das Esperanto das gemacht hat. Denn es ist heute gar nicht so einfach. Man darf zwar im Esperanto alles Mögliche ändern, aber wir sind eine lebende Sprache und da kann man die dollsten Dinge machen. Wenn das nicht akzeptiert wird, dann wird das nicht akzeptiert von den Esperantisten. Kein Mensch weiß, was man da will. Also so einfach ist das nicht, die Welt umzustoßen. Das war zu Beginn beim Esperanto eine andere Frage, aber da wollen wir mal nicht reden. Also eine Sprache noch, wenn sie ganz neu ist, in den Geburtswehen steckt, da kann man noch eine Menge dran drehen und das hat man auch gemacht. Aber nachher war das nicht mehr möglich.
Ja, und diese Idee des Herrn Samenhoff, sein sehr gutes Sprachverständnis, seine umfassende Kenntnis der europäischen Sprachen, das hat eigentlich dazu geführt, dass sein Projekt eigentlich ein Erfolg wurde, ne?
Ja, das Geheimnis ist nicht ganz einfach. Ich weiß nicht, ob er an die deutsche Sprache gedacht hat, aber er hat das so gemacht, wie Martin Luther gemacht hat. Er hat also nicht erstens, hat er auch, aber nicht in erster Linie Wörterbücher geschaffen, sondern der Samenhof und die ersten Esperantisten, die Klassiker, die haben zuerst Literatur geschaffen. Der Samenhof war ja Jude, der hat zuerst das Alte Testament übersetzt, die Tora. Andere haben Shakespeare übersetzt. Oder die Japaner ihre Klassiker und die Chinesen ihre Klassiker und die Deutschen haben Goethe übersetzt und Blessing und so weiter. Und haben also ein Sprachdenkmal geschaffen. Und die Franzosen Molière und wie sie alle heißen. Und die haben also mit diesen Übersetzungen ein Sprachmodell und haben gesagt, so sieht die Sprache aus. Und dann ging das nachher los, dass man eben die Fachwörterbücher, Wörterbücher schaffte und Lehrbücher und so weiter. Aber ich wollte noch was sagen, ich würde immer erzählen, naja, es gibt ja neben Esperanto noch andere Projekte. Ja, natürlich, es gibt 1000 und jedes Jahr kommen noch ein paar dazu. Das Problem ist, aller derjenigen, die neue Plansprachen schaffen wollen, ihr Problem ist, das Fahrrad ist schon erfunden. Und wenn das Fahrrad zwei Räder hat und einen Antrieb hat und gelenkt wird durch Muskelkraft, das ist ja die Idee des Fahrrads, also kann ich mich schnell mit bewegen von A nach B, da kann ich nicht kommen und sagen, jetzt habe ich auch noch ein Fahrrad erfunden. Es hat zwei Räder, hat einen Antrieb und einen Lenker. Dann sagt man, Moment mal, das ist doch kein Patent.
Mhm.
Und das so geht es allen neuen Sprachenprojekten.
Ja, wie zum Beispiel bei den Fahrrädern auch. Es gibt Fahrräder, auf denen man liegen kann. Es gibt Fahrräder mit drei Rädern.
Ja.
Und noch weiß ich was für Sachen. Aber das sind alles Sachen, die sich im Großen nicht durchsetzen.
Zum Schluss gibt es zwei Räder mit einem, das hat nicht geklappt.
Ja.
Da fielen die Frauen mit um. Das geht also nicht. So, aber es gab nun neben Esperanto, das muss man fairerweise sagen, noch zwei, drei andere Projekte, die den, da kommen wir vielleicht heute noch dazu, die den Bogen geschafft haben von der Idee zum Projekt und zur Sprache.
Mhm.
Und das waren naturalistische Systeme, so nennen wir das. Und das nannte sich Interlingua und Interlingue. Oder mal Occidental, hat sich dann den Namen verändert.
Luvial, dann später auch noch.
Ne? Und so weiter. Es gab, ich sagte von 1000, nicht?
Ja,
und das sind aber alles nur papiermäßige Ideen gewesen, die sind nie gesprochen worden, aber die ich nannte. Interlingue und Interlingua und Ido, das sind also drei Projekte, die gesprochen wurden in den 20er, 30er Jahren und die kann man noch als Semisprache, als Halbsprache so bezeichnen. Ido ist auch nichts weiter gewesen als ein Abkömmling von Esperanto. Jetzt kommt über Persone. Was heißt eigentlich Persone?
Persönlich. Ganz einfach. Und jetzt kommt ein eigenartiger Titel, Rävoi, Herzträume. Und dann träumen wir mal ein bisschen.
Keiner ist da.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Redaktionsgruppe Esperanto-Welle für Sie aus dem Studio 1 von MG Radio Treff 88,0. Und wir sprechen heute zu dem Thema interlinguistische Beiträge. Interlinguistik ist die Wissenschaft von den Plansprachen unter besonderer Berücksichtigung des Esperanto. Und wir sind eigentlich soweit, dass wir jetzt mal ein bisschen näher eingehen können auf das Esperanto. Wie hat es sich entwickelt? Wie entwickelt es sich weiter? Was passiert so im Augenblick auf diesem Gebiet?
Ja, zunächst sagten wir schon, ich wiederhole nur dieses in einem Satz, dass die ersten Sprachdenkmale, die geschrieben sind als Papiermaterial, waren Übersetzungen der wichtigsten bekannten Literatursachen der Bibel und der wichtigsten Literatur aus der gesamten Welt.
Ich kann mal kurz ergänzen, das waren zum Beispiel Märchen von Andersen, Bücher von Charles Dickens, das war Shakespeare, Dramen von Shakespeare, das war Molière, das war Schiller und Goethe und Sprichwörter.
Und aus Russland und aus Japan und China auch.
Als Krönung natürlich das Alte Testament.
Ja, das und auch das Neue.
Das war eines der umfangreichsten und schwierigsten Arbeiten, die Samuel geleistet hat, überhaupt
das Schlimme vor. Man muss das wissen, das Original der Bibel, also das Alte Testament ist ja Hebräisch, die Lateiner, die haben das, die Vulgata dann in Latein, und das Original des Neuen Testamentes ist ja das alte Griechisch, müssen die Pastoren immer noch fleißig lernen. Na gut, und das wurde dann übersetzt ins Esperanto, und das waren also die ersten. Und dann gibt es seit dem Beginn des Esperanto auch eine Lexikographie, das heißt also eine Entwicklung von Lexikas, von Wörterbüchern, wo man nicht einfach eine Wortliste hat, das heißt das und so, sondern man muss als Wörterbuchautor ja auch wissen, woher kommt das Wort, wie entsteht das Wort, und alle diese Dinge gehören mit hinein, ist auch eine Wissenschaft, und das gab es also im Esperanto auch von Anfang an, und es gibt natürlich die nationalen Wörterbücher von dort nach dort und wieder zurück. Und es gibt auch einsprachige Wörterbücher des Esperanto, also wir nennen das das Bildwörterbuch oder unser Plena Illustrita Vortaro. Wie heißt das?
Vollständiges illustriertes Wörterbuch.
Ja, das ist also
ein M vorgeschummelt. No, was? Weil es ein
neues. Ja, inzwischen wurde es auch erneuert. Da gibt es auch eine alte Esperanto-Tradition. Das ist die erste Wortliste, hatte knapp 1000. Begriffe, und jetzt haben wir schon einige hunderttausend. Ja, man kann das also multiplizieren, das sind ja noch die Wortstämme, und aus jedem kann man noch 20 Ableitungen bilden, ist also schon recht beachtlich. Und das ist also in einer höchsten Perfektion durchorganisiert und es bleibt ja nicht stehen. Die Esperanto-Bewegung, die nationalen Bewegungen, aber auch die internationale Esperanto-Bewegung ist ständig am Ball, das Esperanto zu modernisieren, also immer die neuesten Begriffe zu speichern und so weiter. Man sieht da schon gar nicht mehr Land. Inzwischen gibt es die größten Wörterbücher, ich weiß gar nicht, wie die heißen, René, die nur im Internet zu erreichen sind, die man eben dort führt, also praktisch die Weiterentwicklung des vollständigen Wörterbuches oder das vollständige illustrierte Wörterbuch. Das gibt es jetzt auch in einer erweiterten Auflage, die aber nur virtuell existiert. Da muss ich dann reingucken. Und es gibt eine Menge von virtueller Wörterbücher, die von verschiedenen Leuten gepflegt werden, also ja, von kompetenten Leuten.
Ich habe ja in dem Buch auch ein paar Mal geblättert und möchte das nochmal ergänzen. Mit dem Esperanto als Wörterbücher gibt es, wie Werner schon sagte, einsprachige, zweisprachige, aber es geht auch mehrsprachige. Und hier werden aufgeführt bis zu 9-sprachig Wörterbücher, das heißt Esperanto und 8 andere in einem Buch.
Ja. Ich glaube, Wirtschaft war das.
Ja. Über die Wirtschaft, über die Medizin, über Eisenbahnwesen, ja, und über.
Also Fachwörterbücher sind auch zunehmend als Erscheinungen zu verzeichnen.
Ja.
Es erscheinen immer mehr Fachwörterbücher.
Mhm.
Zu den verschiedensten Fächern. Ob es nun Politik, Diplomatie, Eisenbahner, Medizin oder Geologie oder sonst was.
Chemie und Naturwissenschaften, das dreisprachig,
ja.
Esperanto, Deutsch und Englisch.
Ja. Also der einfache, unschuldige Esperanto-Freund, der in Neubrandenburg, in der Oststadt zum Beispiel wohnt,
ja,
der muss ja nun nicht alle Fachwörterbücher
Nein.
haben.
Ich hab
aber ich muss wissen, ich muss wissen, dass es sie gibt und ich muss wissen, dass sie existieren und wie ich zur Not auch rankomme. Aber die Esperanto-Bewegung ist zum Glück sehr straff organisiert. Und da können wir Sie alle nur einladen, das mit uns gemeinsam zu praktizieren, zu lernen oder sich damit bekannt zu machen. Lesen Sie nach unter www.esperanto-nb.de. Da finden Sie unseren Verein hier in Neubrandenburg. So, Werner, wir wollen noch ein bisschen machen. Ein klein wenig Zeit ist ja noch. Über die Aspekte der Plansprachen. Und wir haben also gesagt, es gab die Literaturübersetzungen, es gab dann parallel und bis heute die Lexikographie, also das wissenschaftliche Aufbereiten der Worte und der Wörter. Worte sind ja so vom Dichter, nicht Dichterworte. Nein, also der Wörter. Da gibt es also vom Bildwörterbuch über normale kleine Wortlisten in den Lehrwerken bis hin zu den hier eben gerade diskutierten zahllosen Fachwörterbüchern. So, und zum Abschluss vielleicht für die Hörer, die uns bisher mit uns zusammen das gehört hier haben und uns begleitet haben in dieser Sendung, ist das so, dass Esperanto ja einerseits verwendet wird von etlichen Millionen von Freunden, die das privat machen oder in den Vereinen sind. Wir haben, die Esperanto-Bewegung steht derzeit in einer riesigen Umwälzung. Wir wissen noch nicht, wohin das geht. Das spüren wir nur. Das ist eine, bisher waren wir so in Vereine organisiert, nach Regionen, nach Staaten, nach Kontinenten. Und diese starre, oder sagen wir mal klassische Organisationsstruktur ist dabei, sich aufzulösen, langsam. Und es beginnt eine neue Esperanto-Bewegung, die sich hauptsächlich nur virtuell noch manifestiert. Man kann sie gar nicht, die treffen sich.
Ich habe da im Internet ein paar Sendungen, die nennen sich Podcast, mal gefunden, in Esperanto über alle möglichen Veranstaltungen. Da war zum Jahreswechsel was in Polen.
Ja.
Da waren über 100 Leute und die haben die Sprache da praktiziert.
Ja, wir Klassiker, sagen wir klassischen Esperanto-Freunde, die wir ja in Vereine uns hauptsächlich aufhalten, man nimmt, gibt ja Analysten, die alles aufschreiben und veröffentlichen, man nimmt, also seit den letzten 15 Jahren, nimmt die Anzahl der Esperanto-Freunde, die sich irgendwie mit Esperanto beschäftigen, stetig zu. Nicht explosiv, das würde uns auch wieder beängstigen, aber kontinuierlich eine Zunahme von Veranstaltungen, von Teilnehmern, von verschiedensten Veranstaltungen. Das ist also eine neue Geschichte, die wir als Klassiker noch nicht so richtig verdaut haben.
Wir haben immer noch Intus, dass das Zusammenfinden von Esperanto-Freunden in Vereinen und so weiter wie früher. Aber man muss sagen, es gibt ja eine neue Mobilität. Es gibt zwei Mobilitäten, die auf Straße, Bahn und Flugzeug und die Mobilität im Internet.
Ja, ganz genau.
Und das hat zur Folge, dass sich die Struktur der vielen Esperanto-Freunde oder ihrer Bewegung so ein bisschen geändert hat. Leider nicht mehr so sesshaft und mit alten Formen, sondern mit modernen. Und ich habe auch vor zwei Tagen im Internet eine Statistik gesehen. Wie heißt das noch von dem Berliner da, der immer so viele Treffen macht hier? Esperantoland.
Ja.
Oder esperantoland.org, glaube ich. Da findet man auch eine Informationszusammenstellung über sehr viele Esperanto-Veranstaltungen, aber auch Statistiken. Und da habe ich gesehen, dass es ein langsamer, kontinuierlicher Anstieg der Esperanto-Veranstaltungen gibt.
Ja, und vielleicht zum Abschluss noch, denn es war ja eine sehr trockene Ausführung unserer Geschichte über dieses Buch. Wir können es nur empfehlen, schauen Sie nach unter www.esperanto.de, da gibt es einen Bücherdienst. Und abschließend vielleicht noch, bevor wir dann die Musik machen, das ist nicht also so, dass Esperanto nun morgen den Siegeszug anstellen wird. Aber um auf dieses Buch zu kommen, ohne diese wissenschaftliche oder über diesen wissenschaftlichen Überbau kann man nichts weiterentwickeln. Man braucht also alles. Ich brauche die einfache Esperanto-Bewegung, ich brauche die fachspezifischen, also die Leute, die sich damit beschäftigen, und ich brauche natürlich auch die reine Wissenschaft, die neutral, sachlich von auf Distanz das betrachtet. Und alles das funktioniert. Und deswegen können wir nur ermutigen, dass man das immer wieder aufs Tapet bringt, immer wieder neu darüber diskutiert. Und wenn Sie die Presse sorgfältig verfolgen, werden Sie merken, dass auch im Rahmen der EU, das Sprachenproblem ist nach wie vor nicht gelöst, immer wieder das Problem diskutiert wird, wie kriegen wir das hin mit inzwischen 27 Sprachen, dass eine gerechte Sprachenlösung gemacht wird. Denn mit Englisch, das funktioniert nicht auf die Dauer. Das wissen wir heute schon, können wir schon voraussagen. Es wird irgendwann dort Probleme geben. Aber das führen wir ja in unseren nächsten Sendungen dann weiter aus. Jetzt kommt die Musik.
Und jetzt machen wir Musik. Der Titel passt zwar nicht so richtig zum Thema. Maskenball. Das war ja gerade passiv vor ein paar Tagen.
Ja, Werner, wir haben jetzt über Esperanto gesprochen als Verständigungssprache, internationale, aber es ist doch eigentlich eine Sprache da. Es ist Englisch da, die ist weltumfassend verbreitet. Sie wird sehr viel gesprochen, wenn auch nicht immer ganz gut. Auch in Varianten, meinetwegen in Asien, die nicht mehr ganz mit dem Englisch zu tun haben. Und bei uns hast du in den letzten Sendungen schon manchmal berichtet, gibt es schon Wissenschaftseinrichtungen und sogar Betriebe, die von ihren Angestellten fordern, wir sprechen jetzt Englisch.
In Deutschland, ja. Das ist eine ganz schlimme Sache, aber das will ich jetzt gar nicht erst zum Schluss der Sendung sagen. Das ist noch ein extra Thema, das Denglisch.
Ja.
Nein, es geht darum, natürlich, das Englische hat etwas geschafft in den letzten 15 Jahren in der ganzen Welt. Sie ist die maßgebliche, die große Verständigungssprache in der Wirtschaft, in der Politik, in der Philosophie und so weiter, in der gesamten Welt, das ist gar keine Frage. Aber sie hat natürlich auch Mängel in sich, die noch nicht zu sehen sind. Die Mängel oder die Probleme, die damit zusammenhängen, das werden die erfahren, die das Englisch anwenden müssen, die es lernen müssen. Aber wir wollen jeden Neubrandenburger, der uns hört und alle in der Welt, die uns hören, einfach ermutigen, lernt Englisch. Das ist in der jetzigen Zeit das Wichtigste, was man sprachlich machen kann. Aber wir als Esperanto-Freunde haben natürlich unsere Meinung, nicht seit gestern erst, sondern schon seit ein paar Jahren, anderthalb Jahrzehnte. Und wir sind der Meinung, dass eine große internationale Sprache nicht aus einem Volk kommen sollte. Aber in der Zeit ist es so, und wir Esperanto-Freunde sind nicht diejenigen, die gegen das Englisch sind. Oder die das sagen, nun sind wir die Alternative. Sondern wir sagen, nur hier ist etwas, Jugend und Alte und Mittelalte, guckt euch das mal an. Hier ist eine Sprache, die ist durchorganisiert. Die könnt ihr wirklich lernen. In der seid ihr dann sprachlich-psychologisch gleichberechtigt. Ihr seid nicht Gast in dieser Sprache. Und unser Esperanto ist weltweit organisiert, straff organisiert. Also, wenn ich etwas investiere, will ich ja was haben. Und das kann man im Esperanto auch ernten. Und das ist zu empfehlen. Und da laden wir alle herzlich ein.
Ja, und die ganze Esperanto-Sprechergemeinschaft, Esperanto ist zum großen Teil auch eine Familiensprache, und unser Esperanto-Weltbund und die nationalen Esperanto-Vereinigungen, die sind alle sehr stark daran interessiert, das Esperanto am Leben zu halten und es den jeweiligen Bedingungen, den modernen Bedingungen anzupassen. Es treten ja jeden Tag fast neue Begriffe irgendwo auf. Und unsere Sprache, Esperanto, muss dieses alles aufnehmen und verarbeiten.
Ja, das sind Wörter wie Podcaster.
Was ist denn das?
Ja, da guckt doch im Internet nach.
Ja. Nein, Podcaster. Ja, Esperanto, ja. Podcaster, aber jetzt müssen wir langsam was machen. Internet. Das ist eine neue technische Version, wo man Radiosendungen, Musik und so weiter übertragen kann.
Hört sich ja, liebe Hörer.
Also, wenn Sie von Esperanto etwas wissen möchten, www.esperanto.de. Das ist in Deutsch. Und René macht jetzt die Ansagen.
Ja, wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Und René kann jetzt die letzten Ansagen machen, dann unser Jingle wieder spielen.
Genau. Wiederholung dieser Sendung am 18.03.2007 um 16 Uhr. Und unsere nächste Esperanto-Welle ist für den 5.04.2007 um 18 Uhr geplant. Verantwortlich für diese Sendung ist Brandewelle am 3.14.03.2007 war Werner Levin.
London, wenn es noch was sento, Salamondo, ihr Sporta Boco, werfen die Leute facila vento, nun de loco, flugucci al loco, ne al lavo, sangon zu Ivan.